Ich möchte im ersten Teil heute Nachmittag uns etwas lehren. Und im zweiten Teil haben wir dann die Zeit. Doch, ist an. 1, 2, 3, doch. Ja, ist in Betrieb. Ja, im zweiten Teil haben wir dann die Zeit, das in die Tat umzusetzen. Wir können selber den Herrn suchen und Gebete formulieren. Und das, was ich lehre, soll dazu eine Hilfestellung sein. Und ja, mal schauen. Wie wir vom Herrn empfangen können. Also zunächst setzt das voraus, dass der Herr uns etwas geben möchte. Und da möchte ich ein paar Schriftstellen anschauen, dass wir das nochmal sehen im Wort Gottes, dass die Tatsache in unseren Herzen befestigt wird, neu befestigt wird, dass der Herr uns liebt und dass er gerne gibt und dass er jederzeit und immer bereit ist, uns zu beschenken. Also zum Beispiel Römer 10, Vers 12. Das ist eine Schriftstelle. Ich habe auch nur ein paar wenige ausgewählt. Das Wort Gottes ist voll davon. Römer 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Es steht fest, wir haben einen Gott, der uns beschenken möchte, der uns segnen will. Und deshalb halte ich das für wichtig, dass wir wissen, wie können wir denn das empfangen, was der Herr geben möchte. Da gibt es auch einen Teil auf unserer Seite. Und ich will über Sachen sprechen, die uns helfen, empfangen zu können und der Weg frei ist, dass das, was der Herr bereitet hat, im Himmel runterkommen kann in unser Leben und Dinge, die das behindern. Also der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Und das Wort Gottes ist ja präzise und wenn hier steht alle, dann meint es wirklich alle. Und in gewisser Weise predige ich das auch zu mir selbst, weil ich von meiner Erziehung, von meiner Prägung her nicht mitbekommen habe, dass man Dinge geschenkt bekommt, ohne Gegenleistung. Und ich habe da schon verschiedene Lektionen gelernt, aber ich bin anders geprägt. Ich bin stark geprägt worden als Kind, dass man Dinge sich erarbeiten muss und wenn man das nicht kann, dann eben die Dinge nicht hat. Und das stelle ich immer wieder mal fest, dass Gott weit über diesen Horizont hinaus größer ist. Also das lehre ich auch zu mir selbst, dass Gott immer bereit ist, uns zu beschenken, uns Dinge zu geben. Und er ist reich für jeden, der ihn anruft. Andere Schriftstelle, Matthäus 7. Das steht im Vers 11. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Der Vater im Himmel ist immer und jederzeit bereit, Gutes zu geben. Und ich glaube, dass er nie müde ist davon oder dass es ihm zu viel wird, dass es ihn vielleicht nervt, wenn wir ihn um Dinge bitten. Und das ist etwas, das denke ich für den einen oder anderen gilt es, das wirklich zu lernen, dass der Vater nie dessen überdrüssig wird, dass wir ihn um Dinge bitten. Und in diesem Vers haben wir auch gleich eine der Bedingungen, er will gebeten sein. Wir müssen ihn um die Dinge bitten. Wir können nicht die Haltung haben, ja Gott sieht doch, was hier los ist und warum greift er denn nicht ein? Oder Gott sieht das doch alles und Gott muss das doch wissen. Es ist doch vor ihm nichts verborgen. Natürlich sieht Gott alles und es ist nichts vor ihm verborgen. aber in seinem Wort ist es so festgelegt, dass er gebeten sein möchte. Also so wird er Gutes geben denen, die ihn bitten. Also die Bedingungen, dass der Herr uns Gutes gibt, sind nicht so schwer. Sind für jeden zu schaffen. Nämlich den Vater bitten. Dann haben wir diese wunderschöne Stelle im Psalm 84. Psalm 84, Vers 12. So in ganz großen Abständen mache ich in meiner Bibel bei bestimmten Schriftstellen so Anmerkungen und ein Datum. Und diese Schriftstelle verbindet sich für mich ganz stark mit einem, ich weiß nicht genau, ob es ein Sonntag war, auf jeden Fall war es der 26.08.2003. Das steht hier noch in meiner Bibel. Und ich weiß, dass wir gebetet haben an diesem Tag, dass wir als Gemeinde größere Räume finden. Und die unter uns, die von uns kommen, wissen, dass wir ja dann im September umgezogen sind in unsere damalige, also damals zur Miete in unserer Anbetungshalle. Und das war die Phase, wo wir beteten und den Herrn gebeten haben, uns größere Räume zu schenken. Haben gebetet, dass der Herr uns da leitet, dass wir da keine Fehler machen. Und das verbindet sich zuerst immer bei mir mit diesem Vers: Gott, der Herr ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Wir haben einen Gott, der nichts vorenthält. Das müssen wir glauben. Die in Lauterkeit wandeln oder anders übersetzt in Aufrichtigkeit. Hatten das heute Vormittag, diese Auflistung aus dem 1. Petrus. Und da war dieses Wort Tugend. In der Elberfelder ist es mit Tugend übersetzt. Aber es gibt andere Übersetzungen, die übersetzen dieses Wort mit guten Charaktereigenschaften. Wir haben ja gehört über die Formbarkeit, die so wichtig ist für Gemeindebau. Und ich denke, dass in Lauterkeit wandeln meint nicht, dass es für Leute, die keine Fehler mehr machen, sondern das meint diese Tugenden, dieses Formbarsein, dieses Früchte des Geistes haben oder das Früchte des Geistes wachsen in unserem Leben, dass die Bereitschaft und die Willigkeit in unserem Leben ist, die Willigkeit zu Gehorsam, das, glaube ich, meint alles Lauterkeit. Ihm hingegeben leben mit all den Schwächen und den Fehlern, die wir tun. Und der Herr legt sich ja fest in seinem Wort, Sonne und Schild bedeutet, er ist unsere Lebensgrundlage und unser Schutz. Ohne die Sonne würde gar nichts wachsen in der Natur. Und Schild, unser Schutz, unser Leben und unser Schutz. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten. Ich will uns heute einfach dazu rufen, dass wir das ganz neu glauben, wie es hier steht, dass der Herr uns nichts vorenthalten will. Es gibt nichts, wo der Herr sagt, also pass auf, also nee, du hast es so daneben benommen in der Vergangenheit und hier an der Stelle, das kriegst du immer noch nicht in den Griff. Du erstmal wieder hinten anstellen. Du nicht. Es war damals eine starke Erfahrung für uns als Gemeinde, dass wir dann doch da einziehen konnten, einen Mietvertrag machen konnten. Und zu Konditionen, die uns sehr, sehr wohlgesonnen waren. Und damals haben wir das überhaupt nicht absehen können, dass uns das mal alles gehört. Das ist ja auch weitergegangen seitdem, es war ja vor 10 Jahren. Aber für uns war es damals ein Riesenschritt, überhaupt dort in diese Räume umzuziehen. Und für mich einer von vielen Beweisen, dass Gott wirklich nichts Gutes vorenthält. Gott ist so reich. Und ich glaube, dass Gott Freude daran hat, seinen Reichtum mit uns zu teilen. Gott ist gerne Gott. Und er teilt gerne, was er hat, mit uns. Dann haben wir eine Stelle, denke ich, kennen wir alle aus Jakobus 1. Jakobus 1, 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der manchen vielleicht gibt. Hier steht es, der allen willig gibt. Gott ist gerne Gott und es macht ihm Freude zu geben. Er ist so reich, dass seine Vorräte nie aufgebraucht sind. Und der keine Vorwürfe macht. Wir hatten das dieser Tage in unserem ältesten Treffen am Dienstag in der Gebetszeit. Da war so eine Betonung darauf, dass Gott nicht zornig ist auf Schwäche. Und dass er uns keine Vorhaltungen macht, weil wir schwach sind. Und das finde ich hier in diesem Vers alles so schön zusammengefasst. Also wenn uns Weisheit mangelt oder irgendetwas anderes, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wir haben einen Gott, der gerne gibt. Und es gefällt dem Herrn, unseren Mangel auszufüllen. Es gefällt dem Herrn, etwas von seiner übernatürlichen Kraft in unser Leben zu geben. Und ich denke, am ehesten, am meisten, dort, wo wir schwach sind. Dort funktioniert es am besten, dass seine übernatürliche Art in unserem Leben sich ausbreiten kann. Dann haben wir noch einen Psalm 21. Psalm 21, Vers 2. Da steht, Herr, über deine Kraft freut sich der König und wie sehr frohlockt er über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Das ist ja von David und ich glaube, dass es diese Passage auch auf Jesus zutrifft. Und David sagt, dass er frohlockt über die Hilfe von Gott. Und hier steht, den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt. Das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert, denn mit Segnungen an Gutem kamst du ihm entgegen. Auf sein Haupt setztest du eine Krone von Gold. Das zeigt auch das Wesen Gottes. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt. Oder Psalm 37. Diese bekannte Stelle. Psalm 37, Vers 4 oder schon Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Auf den Herrn vertrauen, treu sein. Und dann steht, dass er uns gibt, was unser Herz begehrt. Das ist unser Gott. Und dieser Vergleich ist, denke ich, ein ganz, ganz schwaches Abbild, wenn wir als Eltern die Wünsche von unseren Kindern kennen. Das geht irgendwie auf Weihnachten, wenn die Kinder kleiner sind, dann schreiben die ja in der Regel so Wunschzettel. Zumindest bei uns war das so. Und das ist je nach Kind auch relativ verschieden. Da gibt es Kinder, die schreiben da Listen. Das ist ein starkes Beispiel, dass das Kind eben seine Wünsche schreibt und da nicht beschäftigt ist damit, wie viel kostet das, ist das bezahlbar, macht das Sinn, brauche ich das überhaupt? Andere Kinder sind da nicht so, schreiben vielleicht nur ein was auf dem Zettel. Aber es ist doch eine, wie soll ich sagen, es ist doch eine ganz besondere Art von Freude, wenn man den Wunsch seines Kindes kennt. Und gerade wenn sie dann heranwachsen, selber schon registrieren und vielleicht sagen, ja, das würde ich mir gerne wünschen, aber das ist wahrscheinlich sowieso zu teuer oder das geht sowieso nicht und das ist auch okay. Und ja, schon, wäre schon super, aber eigentlich weiß ich nicht. Dann ist es doch eine ganz besondere Freude, dass man genau diesen Wunsch erfüllt. Und das ist ein ganz, das ist ein Hauch von dem, glaube ich, wenn wir das beziehen auf dieses, auf diese Beziehung von Gott, unserem Vater, zu uns, dass er uns beschenkt. Und das, glaube ich, müssen wir weiter lernen, neu lernen, weil wir leben in einer leistungsgeprägten Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Gegenleistung erbracht werden muss und wo man sich Dinge verdienen muss mit harter Arbeit oder wie auch immer. Und Gott will uns beschenken und hat dabei große Freude. Und nun ist die Frage, wie können wir empfangen? Wie können wir empfangen? Und das ist mir, beschäftigt mich schon etwas länger, dass das sehr entscheidend ist. Und dass wir das in gewisser Weise lernen sollen, wie wir empfangen können. Die Tatsache, glaube ich, ist jetzt erwiesen und man könnte das anhand hunderter anderer Bibelstellen nachweisen, dass Gott gerne gibt. Dass Gott gebeten sein möchte und unsere Bitten gerne erhört. Und wie kommt das jetzt in unser Leben? Wie können wir empfangen? Und da lass uns nochmal diese Stelle anschauen aus Jakobus 1. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und dann gibt es diese Anleitung, wie genau. Er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also wir lesen hier, dass wir dem Herrn im Glauben bitten sollen. Und wir dürfen Glauben nicht damit verwechseln, dass wir vielleicht uns vorstellen können müssen, wie denn Gott das dann macht. Das ist nicht die Bedingung, die hier steht. Und das ist auch nicht auf unserem Schreibtisch. Das ist auf dem Schreibtisch vom Herrn, wie er Dinge tun wird oder wie er Sachen bewerkstelligt, die uns unmöglich erscheinen. Also, andersherum gesagt, wenn wir uns bei bestimmten Dingen nicht vorstellen können, wie Gott denn das jetzt machen soll, bedeutet das nicht, dass wir keinen Glauben haben. Also Gott hat eine Menge Dinge getan in meinem Leben und in unserem Umfeld, die ich mir alle nicht vorstellen konnte. Also das bedeutet nicht, ich habe Glauben, weil ich ganz genau weiß, wie das alles gehen wird. Das bedeutet das überhaupt nicht. Ich bin sowieso der Meinung, dass es sich gar nicht so sehr lohnt, darüber Gedanken zu machen, weil es einfach auf Gottes Schreibtisch ist und nicht auf unseren. Der Glauben, von dem hier die Rede ist, ist dieses Überzeugtsein von dem guten Wesen Gottes. Das ist echter Glaube. Die innerliche, felsenfeste Überzeugung, Gott ist gut. Er liebt mich von ganzem Herzen und er will mich immer beschenken. Das meint den Glauben hier. Es meint auch nicht, dass wir irgendwie mit besonders viel beten oder besonders viel im Wort lesen, in uns einen Glauben aufpumpen oder anfangen, dass Glaube zur Leistung wird und wir damit irgendwie, übertrieben gesagt, Dinge erzwingen. Ich muss gestehen, wir haben für verschiedene Dinge gebetet, da habe ich nicht geglaubt, dass die passieren. Der Glauben, den es hier meint, ist, dass wir diese innere, feste Herzensüberzeugung haben, dass das Wesen Gottes durch und durch gut ist und dass er es immer gut mit uns meint. Und dann steht hier, nicht zweifeln. Und der Zweifler ist jemand, der innerlich hin und her geworfen ist. Na, es könnte ja auch so sein. Na, aber eigentlich könnte es ja auch so sein. Naja, aber der hat ja das gesagt. Na, und also, wenn man da so zuhört, na, da ist auch was Wahres dran. Na, aber auf der anderen Seite hat der ja das gesagt, na, ist auch was Wahres dran. Wir brauchen diese eigene starke Beziehung zum Herrn und dass in unserem Herzen diese Gewissheit wohnt, der Gott der Bibel liebt mich, hat seinen Sohn gegeben. Ich bin in dem Stand, ein Kind Gottes zu sein. Und in dem Stand eines Kindes darf ich und soll ich bitten. Und der Herr wird mir geben. Hier ist das beschrieben mit jemand, der ist wie eine Meereswoge, die hin und her geht. Und Menschen, die sehr viel in Gedanken sich hin und her werfen lassen, das zeichnet sich oft ab in ihrem Lebensstil. Oft ist in dem gesamten Leben dieses Menschen wenig Konstanz, wenig Dinge, die über Jahre kontinuierlich vorangehen. Und ich bin da sehr erstaunt, durch unseren Dienst zu sehen, wie wenig Konstanz in Gemeinden ist und welche hohe Fluktuation von Leuten und wie oft die Vision sich ändert und wie oft die Ziele sich ändern und wie oft da kommt da was Neues in dem Buch und dann ist das jetzt das. Und ein halbes Jahr später ist es wieder das. Und das befremdet mich und ich glaube nicht, dass Gott in solchen Dingen drin ist, beziehungsweise durch dieses viele Hin und Her kommen wir nie in die Position, wirklich zu empfangen. Ich bin manchmal erstaunt, wie offensichtlich Gott seine Meinung grundlegend ändert über die Ziele oder die Vision oder die Aufgaben. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also es geht in erster Linie darum, dass in uns diese Überzeugung verankert ist über das Wesen und den Charakter Gottes, über seine Reinheit, seine Klarheit, dass er ohne Falsch ist, dass er niemand reinlegt, niemand hintergeht, dass er nicht andere Dinge sagt, als er denkt, einfach seinen vollkommenen Charakter. Und über diese Tatsache in unseren Herzen tobt ein Kampf. Der Teufel will das in uns in Frage stellen, ob denn Gott wirklich so gut ist, wie wir denken. Sollte Gott gesagt haben. Und das ist in erster Linie, da gibt es sicher noch viel, viel mehr, was sich mir noch nicht erschlossen hat, aber das ist in erster Linie, glaube ich, das, wenn hier steht, erbitte im Glauben. In dem Glauben, meine Bitte geht zu jemand, der es immer gut mit mir meint, und der immer sein Wort hält und der mich von Herzen liebt und der einfach weiß, was für mich das Beste ist und mir das Beste gibt. Nicht das Zweit- oder Dritt- oder Viertbeste, sondern das Beste. Dann wollen wir uns eine interessante Geschichte anschauen in 2. Könige 5. Ich lese uns das mal vor. 2. Könige 5, Vers 1. Und Naaman, der Herr Oberster des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt, das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin. Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Vielleicht erstmal bis hierher. Also wir sprechen bei dem Naaman von dem Heerobersten des Königs Aram, das waren erbitterte Feinde von Israel. Also ein sehr bedeutender, einflussreicher Mann, ein Kriegsheld. Und wir können davon lesen, dass die Aramäer einen Sieg gegen Israel errungen hatten und ein Mädel aus Israel entführt haben und das Mädchen da in dem Haus von dem Naaman arbeitete. Und dann können wir lesen, welch Aufwand Naaman betreibt und der König von Aram, um das Ganze in Gang zu setzen. Also ich finde es interessant, obwohl er der Heeroberste war, hat er etwas verstanden von Autorität, von Unterordnung. Er fragt seinen König, ob das funktioniert, ob das in Ordnung geht, dass er da nach Israel geht, um vielleicht von Aussatz geheilt zu werden. Und der König sagt, geh hin und gibt einen Brief mit an den König von Israel. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, das Mädchen hatte ja nicht davon gesprochen, dass der Naaman zum König gehen soll. Das Mädchen hatte davon gesprochen, du musst zu dem Prophet gehen. Aber der König nur Oberliga, ne, nur auf Augenhöhe, gehst natürlich zu dem anderen König. Also er bekommt einen Brief mit, ist also offiziell autorisiert von seinem König, letzten Endes zu seinem Feind zu gehen, in das Feindesland. Und er nimmt hier Reichtümer mit, ich denke übertragen auf die heutige Zeit, sind es sagenhafte Werte, die er hier mitgenommen hat. Silber, Gold, Wechselkleider. Und er kommt also mit diesem Brief zum König von Israel, mit der Bitte darin, dass doch der Naaman von Aussatz geheilt werden möge. Und ich kann das verstehen, dass der König von Israel das nur als Provokation auffassen kann und hier sagt, bin ich Gott, kann ich hier Menschen von Aussatz heilen, dass da seinen Feldobersten mit dem Ding zu mir schickt, kann nur, da will Stunk, die wollen Streit. Was anderes kann das nicht bedeuten. Das ist etwas Unmögliches und wenn er damit hierher kommt, dann gibt es wieder Druck. Die waren im Alten Testament immer sehr schnell beim Schwarzziehen oder nicht so viel über Dialog geregelt. Da gab es noch keine runden Tische. Das kann ich absolut nachvollziehen, wie hilflos sich der König gefühlt hat. Er hat gesehen, da gibt es eine neue Krise, hier beschwört sich eine neue Krise herauf, mit den Aramäern gibt es wieder Krieg. Und dann steht, dass Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Der Gedanke, wieder Krieg zu haben gegen Aram, erst einen verloren zu haben, das hat den König mitgenommen. Das war keine Kleinigkeit. Und dann lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Das ist so ein starkes Bild darauf, dass der Herr durch die Gemeinde seine Weisheit bekannt geben will und dass die Gemeinde sagen können wird, schickt die Leute zu uns, dass gesehen wird, hier gibt es eine Gemeinde. Das ist nach vorne gesehen von uns aus heute, das, wo der Herr mit uns hin will. Genau wie hier Elisa sagen konnte, schickt das Unmögliche zu mir, damit gesehen wird, hier ist ein Prophet. Das ist dasselbe Ding, dass Gott durch die Gemeinde seine Herrschaft ausbreitet, seine Weisheit demonstriert, dass die Gemeinde in den Zustand hineinwächst, Jesus die Gemeinde dorthin baut und verändert, dass die Gemeinde sagen kann, unmöglicher Fall, schick her. Dass die Stadt, wo wir sind, sieht, hier gibt es eine Gemeinde. Das wird kommen. Da kam der Armmann mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses von Elisa. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und da sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpar die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Dass wir daraus lernen können, was wir daraus lernen können, dass wenn wir etwas empfangen möchten vom Herrn, dass der Herr der ist, der das Ganze bestimmt und festlegt, wie und wann, auf welche Art und Weise. Das ist des Herrn Sache. Der Naaman hat etwas verstanden von Autorität. Er hat bei seinem König geklärt, ob das so in Ordnung ist. Sein König stimmt zu, autorisiert ihn mit einem offiziellen Brief. Er kommt zum König von Israel. Das ist soweit korrekt. Aber nun hatte der Naaman ganz konkrete Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Und er kommt mit seinem ganzen Tross vor das Haus Elisas. Ich denke, dass da ein großes Gefolge mit war, schon alleine aus Schutz durch das Land Israel zu reisen, als Herr Oberster vom Feind. Es, denke ich, waren eine Menge Lasttiere dabei, die die Gewänder getragen haben und das Gold und das Silber. Ich weiß nicht, wie schwer das war, aber ich denke, das war also ein richtiger Aufzug. Und der Elisa schickt ein Bote raus und lässt durch den Boden sagen, wie es läuft. Und manchmal empfangen wir nicht, weil wir unsere Vorstellungen haben, wie Gott das zu lösen hat. Und wenn das nicht auf die Art und Weise läuft, werden wir schnell ungeduldig oder ärgerlich oder sogar zornig wie hier Naaman. Und es ist absolut so, dass diese beiden Flüsse in Damaskus, ich habe mich da extra belesen, ganz klare Flüsse sind oder waren. Und der Jordan ist eine Schlammbrühe. Also ich habe es ja auch einmal geschafft, in Israel gewesen zu sein und auch am Jordan und konnte mich davon überzeugen, das Wasser ist nicht klar und nicht schön. Und da, wo wir waren, schwamm da riesige Wälze. Das war alles ein bisschen komisch. Das stimmt. Er hat recht. Die Flüsse in seinem Land waren 10-mal besser als die Gewässer in Israel. Und dann steht, da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Also sie waren schon helle, die Diener. Und sie haben die Lage erkannt. Hier ist ein Punkt, der ist nicht beschrieben, aber hier gibt es in dem Naaman einen totalen Wechsel. Er ändert hier total seine Sicht. Ich glaube, dass er von seinem Zorn umkehrt und das hört und sich das annimmt. Es steht bloß halt geschrieben, da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Es ist ein gewaltiges Wunder, wenn jemand Aussatz hat oder Lepra. Das ist absolut grauenhaft anzusehen. Und Leute, die diese Krankheit hatten, waren isoliert, weil es hochgradig ansteckend ist und hatten damit kaum soziale Kontakte. Also das Leben, was solche Leute dann führen müssen, ist total schlimm. Und es ist ein gewaltiges Wunder, was hier geschehen ist. Also ein Hinderungsgrund vom Herrn zu empfangen ist, dass wir manchmal Ansprüche stellen, wie es der Herr zu tun hat. Und das können wir mit dem Herrn nicht machen. Und Verheißungen in Anspruch zu nehmen, ist eine gute und wichtige Sache. Aber viele Verheißungen sind an Bedingungen geknüpft. Und wir sind laut Derek Prince nur in der Position, Verheißungen in Anspruch zu nehmen, wenn wir die Bedingung auch erfüllen. Und warum Elisa genau diese Anweisung gegeben hat, weiß ich nicht. Aber auch wir erleben Situationen, wo wir vielleicht Hilfe suchen, zu jemand hingehen, zu einem Mann Gottes, einer Frau Gottes und Gebet erwarten oder Hilfe erwarten, Unterstützung, kannst du für das beten, kannst du für mich beten in dieser Richtung oder was das und das betrifft. Und wir sind dann irgendwie enttäuscht oder verärgert oder entmutigt, wenn das nicht so huldvoll, salbungsvoll ablief, wie wir uns das dachten. Also Naaman hatte sich genau vorgestellt, also er wird herauskommen und seine Hand über die Stelle schwingen hin und her. Und es wird genau so werden und es wird ganz feierlich und noch ein bisschen Weihrauch und kleine Glöckchen. Und jetzt kommt der Diener raus und gibt so einen lapidaren Spruch ab. Zusammengefasst, bis an dem Punkt, wo er darüber zornig war und wegging, war er schlicht und ergreifend stolz. Er war zu stolz, das zu tun, was der Mann Gottes durch den Diener ihm ausrichten ließ. Und es war erstmal ein Affront an seine Persönlichkeit als Kriegsheld und Herr-Oberster. Ein Herr-Oberster nimmt von einem Diener keine Ansagen entgegen. Das war er null gewöhnt. Deshalb war ja auch seine erste Anlaufstelle der König von Israel, wo er das Mädchen aus Israel gesagt hat, du musst zum Prophet gehen. Das ist wichtig für uns, wie und auf welche Art und Weise und wann der Herr uns Dinge schenkt, das ist sein Ding. Und wir tun gut daran, uns zu demütigen, wenn im Bild gesprochen der Diener des Propheten oder der Diener des Mann Gottes uns sagt, so und so. Glücklicherweise hatte der Naam Leute mit, die das erkannt haben und die auch klug argumentierten, finde ich, und ihm sagten, hätte der Prophet was ganz Kompliziertes, Geschwülstiges von sich gegeben, du hättest es doch garantiert gemacht. Ja, selbstverständlich. Na, dann kannst du doch sowas Einfaches auch. Und dann, hier steht, da stieg er hinab. Das hat er wortwörtlich getan, aber auch im übertragenen Sinne. Er ist runtergestiegen von dem, ich bin der Herr Oberste von dem König von Aram. Und wurde geheilt. Das heißt für uns, wir empfangen vom Herrn, wenn wir runtersteigen. Dann schauen wir uns im Neuen Testament weitere Beispiele an, wo Menschen etwas empfangen haben. Lass uns aufschlagen Lukas 7. Ich lese Lukas 7 ab Vers 2. Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkommen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Also wir reden ja hier von einem römischen Hauptmann. Römische Hauptmänner haben zu dieser Zeit die Befehlsgewalt über 100 Mann gehabt. Und diese Hauptmänner hatten offensichtlich persönliche Knechte. Und der war krank. Und offensichtlich war das ein Hauptmann, der zu den Juden sehr freundlich war und ihnen sogar die Synagoge erbaut hat. Jesus aber ging mit ihnen. Als aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht, und ich habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Sklaven, tu dies, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Also Jesus ist am Ende nicht in das Haus gegangen. Dieser Hauptmann hat auch etwas verstanden von Autorität. Er hat die Ältesten der Juden gebeten, zu Jesus zu gehen, und lässt ihn dann ausrichten, ich bin gar nicht würdig, dass du selber zu mir kommst. Ich weiß, wenn du sprichst, dann geschieht es. Was für ein Respekt und für eine ehrerbietende Haltung hat dieser Hauptmann Jesus gegenüber. Und wenn ihr all die Heilungswunder studiert, die uns überliefert sind, aufgeschrieben sind von Jesus, dann können wir ausnahmslos sehen, dass diejenigen, die Hilfe suchten beim Herrn, großen Respekt ihm gegenüber hatten und Ehrerbietung. Und nun haben wir diese beiden Extreme innerhalb der Christenheit, dass es zum einen dieses Extrem gibt, dass Menschen auf ein Podest gehoben werden und dass Menschen vom Volk Gottes verehrt werden, als wären es Götter, und Menschen nachfolgen. Und es gibt das andere Extrem, dass es an Wertschätzung und Ehrerbietung mangelt den Dienern Gottes gegenüber. Das ist etwas, wo ich glaube, wir in die Mitte kommen müssen. Wir neigen da sehr schnell dazu, ich brauche Gebet, und da frage ich jemand und er betet dann für mich. Und wenn das Wunder geschieht, es tritt Besserung ein, es kommt Heilung oder Dinge geschehen einfach, die wir erbeten haben, es wird was gut, es geht voran. Zum allergrößten Teil teilen wir das demjenigen, den wir um Gebet gebeten haben, gar nicht mit. Beziehungsweise so diese Mentalität, ja, es steht ja auch im Wort, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Also diese Haltung, ich überzeichne das mal etwas, also das sind ja die Gemeindeleiter oder das ist ja der und der bekannte Prediger, und es ist ja schließlich sein Job, so zu beten, und da gehe ich da hin und hole mir das Gebet ab. Diese Haltung sehen wir an keiner Stelle, wo Jesus Wunder getan hat. Rein von den äußeren Umständen her hatte dieser Hauptmann die politische Macht über Jesus, weil zu der Zeit war Israel besetzt von den Römern, und damit hatten die römischen Chefs das Sagen. Er hätte keinesfalls Leute senden müssen von den jüdischen Ältesten, um Jesus um etwas zu bitten. Da hätte Jesus antraben lassen können von seiner politischen Macht her. Hat er aber nicht getan. Er hatte großen Respekt und Ehrerbietung. Und wir sollen Respekt und Ehrerbietung haben gegenüber den Leuten, die uns im Reich Gottes dienen. Und die Person, durch die der Herr uns etwas gibt, ist nicht egal. Und es hat John Bevere ein ganzes Buch darüber geschrieben, zu dem Thema Ehre und Ehrerbietung den Dienern Gottes gegenüber. Und das können wir hier sehen, wie der Hauptmann sich verhielt. Und wir schauen uns noch ein paar andere Beispiele an, wo das deutlich wird. Zum Beispiel Lukas 5. Ganz kurze Stelle, Lukas 5, 12 und 13. Es geschah, als er an einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm. Wie ich vorhin erwähnt hatte, wenn du willst, Jesus sagt, ich will. Ich will. Was wir vorher lesen ist, da ist ein Mann, der fiel auf sein Angesicht. Ich denke nicht, dass es eine stärkere Ausdruck dafür gibt, an sich demütigen und sich unterordnen oder an Ehrerbietung als vor jemand auf sein Angesicht fallen. Und wir erkennen hier, Herr, wenn du willst, dieses, Herr, alles, was du machst, ist richtig. Und wie du das machst, ist richtig. So, wie du das machst, ist das in Ordnung. Und wir erkennen, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Glauben, Jesus kann das. Er kann das. Und Jesus sagt, ich will. Er würde nie sagen, nein, ich will nicht. Er fiel auf sein Angesicht. Ein anderes Beispiel finden wir in Matthäus. Matthäus 15. Ich lese ab 21. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Den Jüngern war das peinlich. Herr, mach irgendwas. Das ist peinlich, wie du hier hinter uns her schreit. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Bitte, so wird euch gegeben. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Boah. Lass uns das mal ganz kurz auf uns wirken. Das ist eine total verzweifelte Mutter, die um Hilfe schreit, weil ihre Tochter von einem Dämon gequält wird. Und es hat sich offensichtlich herumgesprochen, dass Jesus Dämonen austreibt. Und das ist ja das Markenzeichen von Jesus gewesen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist und Macht hatte über Dämonen. Wenn wir die Schrift studieren, gab es das noch nirgendwo vorher. Dieser Ausspruch von Jesus, das Reich Gottes ist nahe gekommen, ist damit verknüpft, dass er Macht hatte über finstere Geister. Also das hat er sich herumgesprochen, dass er Macht hat über finstere Geister und dass er solchen Menschen helfen kann. Und dann sagt Jesus, ich bin nur geschickt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann sagt er, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Jetzt hätte die Frau reagieren können, was? Ich bin in deinen Augen ein Hund? Na dann, alles klar. Und die Frau hätte dann ihren ganzen Verwandten erzählen können, was da Jesus für ein furchtbarer Typ ist und wie der sich benimmt. Und wie der über Ausländer denkt. Menschen mit migrativem Hintergrund. Also das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen. Ist da noch ganz normal? Der bezeichnet mich offensichtlich als Hund. Und Mensch zweiter Klasse. Meine Tochter ist von einem Dämon gequält. Und jetzt behandelt er mich so. Alle schwärmen von dem, wie toll der ist und wie der heilt. Und ich mache mir einen riesenweiten Weg. Ich schreie hinter dem her und höre von ihm, das ist nicht gut, dass ich das an die Hunde verteile. Setzt mich mit einem Hund gleich. Sie aber sprach, ja, Herr. Ja, Herr. Das ist eine gewaltige Reaktion. Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Das ist die Haltung, wo wir empfangen. Und deshalb sagt dann Jesus, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Das deckt sich mit dieser Stelle aus dem Psalm, dass er den Wunsch unseres Herzens erfüllt, dir geschehe, wie du willst. Da ist also noch nicht mal dahin gegangen, ist alles sehr schön, ist einfach nur gewaltig. Die Tochter war geheilt von jener Stunde an. Das ist so groß. Hier kommt die Liebe und die Macht und die Befreiung vom Herrn so stark zum Ausdruck. In derselben Stunde war die Tochter gesund. Ich weiß nicht, wie weit der Weg war, als die Frau zurückkam, ihre Tochter vorfand, völlig gesund und normal. Ja, also mir kommt es auf die Reaktion an von dieser Frau. Wie würde das auf uns wirken? Was würden wir im Bild, im Vergleich gesprochen, wir sind zu einer Konferenz, wir bitten den gefragten, gesalbten Konferenzsprecher um Gebet, schaffen das irgendwie an ihn ranzukommen und hören von ihm so einen Spruch. Was würden wir über diesen Mann oder diese Frau sagen? Wie würden wir das finden? Und was würden wir dann empfangen? Und diese Frau sagt, ja, Herr. Sie stimmt ihm zu, ist geschickt für das Haus Israel. Aber, es ist so stark, hat mich wirklich beeindruckt. Ich kenne die Geschichte schon seit der Christenlehre, aber irgendwie habe ich noch nie gerafft, was da eigentlich losgeht. Was er zu dieser Frau sagt und wie sie reagiert und wie das Jesus beeindruckt und überwältigt hat. Das ist die Haltung, wo wir empfangen. Also empfangen hat wesentlich etwas mit unseren Haltungen zu tun. Dann noch eine Geschichte aus Matthäus 13. Es geschah, als Jesus diese, ich lese ab Vers 53, es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg und er kam in seine Vaterstadt, also nach Nazareth, und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Das ist etwas, was mich schon länger beschäftigt, dass Jesus in seiner Vaterstadt nicht viel tun konnte. Und das gibt mir den Rückschluss, dass der Herr durch jemand anders uns etwas geben kann, hat wesentlich etwas mit unserer Haltung zu der Person zu tun, durch die der Herr wirken möchte. Wir empfangen Dinge direkt vom Herrn und wir empfangen Dinge durch andere Geschwister, durch Leute, die dienen, die gerufen sind zum Dienst, die dem Herrn dienen. Und nun haben wir Jesus, den Sohn Gottes, der gewaltige Dinge tun konnte. Es gibt mehrere Stellen, wo man unzählige, kranke und dämonisierte Menschen zu ihm brachte und es steht, erhalte sie alle. Alle. Das ist eine gewaltige Stelle. Und hier steht, er konnte nicht viele Wunderwerke tun. In anderen Evangelium steht, er konnte gar nichts tun. Und ich glaube, bei Markus steht, er legte ein paar wenigen die Hände auf und die wurden gesund. Besonders wenn wir miteinander gehen in einer Gemeinde, dann wächst Vertrautheit und dann wachsen Beziehungen und das ist gut so, das ist richtig. Wir müssen aber Acht geben, dass uns diese Art Vertrautheit nicht hindert, voneinander zu empfangen. Weil die Leute in Nazareth sahen Jesus mit ihren natürlichen Augen und von seiner irdischen Herkunft her. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Der hat doch vor ein paar Jahren bei mir das Carport aufgestellt, den kenne ich doch. Da war doch der Jesus als Lalling noch mit hier als Stift. Und jetzt kommt er hierher und schwingt hier große Töne. Wer ist denn der? Das ist die Haltung, die wir hier dahinter sehen. Wir kennen doch seine ganzen Brüder, die Äppeln geklaut haben und hier Streiche gespielt haben. Die kennen wir doch alle. Und das sind alle normale Menschen. Und wer bist du, Jesus, dass du dir hier sowas rausnimmst. Interessanterweise, er hat ja in der Synagoge gelehrt und offensichtlich sehr stark, dass sie erstaunten. Aber die Reaktion war überall anders als in seiner Heimatstadt. Das ist etwas, was ich selber erfahre, dass das sehr entscheidend ist, wenn man derjenige ist, der anderen dienen möchte, auch mit Gebet. Dass da so viel vom Herrn her geschehen kann, wie auch der andere in Erwartung ist und welche Haltung der andere auch zu der Person hat, durch die der Herr wirkt. Das ist wirklich entscheidend. Diese Passage steht ja im Lukas im Zusammenhang damit, dass sie ihn am Ende umbringen wollten. Die waren so zornig darüber, dass Jesus etwas hatte, was sie nicht gelten lassen wollten, wo sie unbedingt ihn einordnen wollten zwischen seinen Brüdern und als Sohn vom Zimmermann und dass da ja irgendwie einer von uns ist, dass dann steht, sie wollten ihn den Abhang ihrer Stadt hinunterstürzen. Und da der Zeitpunkt noch nicht gekommen war, dass Jesus sterben sollte, ging Jesus einfach durch sie hindurch und das war's. Aber sie hatten da schon das erste Mal versucht, ihn umzubringen. Das ist, glaube ich, relativ Lukas 4 oder so. Also schon sehr zeitig seines Wirkens. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Buch in der Hand bekommen und las da auch einen Abschnitt. Geht es um das ganze Thema Heilung. Und das Buch hat die Botschaft, dass wir alle als Kinder Gottes gerufen sind, dass durch uns auch körperliche Heilung geschehen, dass wir alle den Auftrag haben, anderen Menschen die Hände aufzulegen und um Heilung zu beten. Das ist erstmal der Grundtenor des Buches. Und es schlug ein Kapitel auf, da stand die Hindernisse für den kleinen Anfang auf dem Gebiet für andere um Heilung beten. Und der Autor des Buches zählte als erstes auf oder schrieb, die meisten von uns kommen wahrscheinlich zum ersten Mal mit dem ganzen Thema für Kranke beten oder um Heilung beten in Berührung, wenn in der Verwandtschaft jemand krank wird. Oder spätestens dann, wenn in der Verwandtschaft jemand richtig schwer krank wird, dann sind wir irgendwie herausgefordert, mit dem Thema Beten für Kranke oder Heilung uns auseinanderzusetzen. Und er schrieb, das ist der ungünstigste Umfeld überhaupt, wenn du auf dem Gebiet für Kranke beten Schritte gehen willst. Das ungünstigste Umfeld ist das in der Verwandtschaft, weil dort ist die familiäre Vertrautheit und die bringt oder kann auch mit sich bringen, Moment mal, ich kenne dein Privatleben und ich war auch bei dir daheim, da bist denn du, dass durch dich Gott irgendwas macht. Und ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Es geht mir keinesfalls darum, dass wir unsere Leiter oder bestimmte Männer oder Frauen Gottes in irgendeiner Weise auf dem Podest stellen und anbeten und in irgendeiner Weise sie höher stellen als Jesus. Aber wenn wir diese Denke haben, wie sie hier in Nazareth der Fall war, dann werden wir nichts empfangen. Ganz kurz und einfach. Und das ist so, auch aus unserer Gemeindepraxis, ich überzeichne das mal etwas, was mir beim Befassen mit dem Thema deutlich wurde. Wir haben die ganzen Beispiele gesehen. Da sind also Leute von weit her angereist. Da waren Leute erstmal beim König, sich ein Autorisierungsschreiben zu geben und sind dann zum anderen König, um dann von dort zum Prophet zu reisen. Ich weiß nicht, ob die alle nebeneinander wohnten. Vielleicht waren da Tagesreisen dazwischen. Wir haben von Leuten gehört, die haben sich hingeworfen in den Dreck. Die haben Jesus hinterhergeschrien aus Verzweiflung. Und was ich manchmal erlebe, so ein bisschen überzeichnet, ach, schön, dass ich dich gerade treffe. Also mir geht schon mein Fieber tagelang jetzt so auf den Nerven, kannst du eigentlich gleich mal vor mir beten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in diesem Ort von Haltung derjenige, der Gebet wünscht, wirklich was empfängt. Ach gut, dass ich dich gerade sehe. Und ach ja, und das nervt schon die ganze Zeit jetzt. Und komm, eigentlich noch mal beten. Ich habe sowieso schon einen Termin beim Arzt gemacht, muss da auch jetzt schnell hin. Also wenn du 10 Minuten bei mir sein kannst, da schaffe ich es gerade noch dann zu meinem Ortstermin zu kommen, dann seh mal zu, dass du das noch schaffst, dass wir vorher schnell das Elsengebet abhaken und dann habe ich alle Regeln erfüllt. Ich habe große Zweifel daran, dass eine Person, die so an das Ding herangeht, etwas empfängt. Also mir geht es um den Empfänger. Unabhängig davon, dass das den Dienern Gottes gegenüber ins Unverschämte hineinreicht und Jesus konnte nichts tun in seiner Heimatstadt. Also vielleicht ist das irgendwie für jemand wichtig, seine Haltung zu überdenken gegenüber Leitern oder Leuten, die anderen dienen im Reich Gottes, weil es so ist, dass der Herr durch Menschen wirkt. Und wie viel wir daraus jeweils empfangen, das hat etwas mit uns zu tun. Unserem Intensivkurs sind wir über ein knappes Jahr mit einer Gruppe von Leuten zusammen und das Maß an Wachstum und Veränderung ist in der Gruppe sehr unterschiedlich, obwohl alle Leute in einem Raum sitzen und exakt dasselbe hören und exakt dasselbe miteinander tun. Und dass das Wachsen sehr unterschiedlich ist, das hat etwas mit der Haltung zu tun oder der Fähigkeit, Dinge empfangen zu können. Weil an dem, der etwas tut, kann es nicht liegen, dass es so unterschiedliche Ergebnisse erzielt, weil es gibt welche, die wachsen ganz viel und es gibt andere, die wachsen wenig. Und alle hören genau dasselbe. Also hat es was mit der Haltung des Empfängers zu tun. Und als ich das studierte, war ich erstaunt, was für einen Respekt und eine Ehrerbietung Jesus entgegengebracht wurde, gerade von den Leuten, die so sehr auch Hilfe brauchten. Dann schauen wir Jakobus 4. Ich lese mal ab Vers 2, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also zum einen möchte ich festhalten, dass wir manchmal nichts empfangen, weil wir nicht darum bitten. Die Bibel sagt, dass wir um Dinge bitten sollen. Und der Herr hat verheißen, dass er dem gibt, der bittet. Und dann, Vers 2 bezieht sich auf unser Beziehungsumfeld, auf unsere Haltung und auf die Motivation, mit der wir etwas empfangen möchten. Also ihr habt nichts, weil ihr übel bittet. Ich denke, man kann das auslegen. Wenn die Motivation, etwas zu empfangen, nicht rein ist, dann werden wir es nicht empfangen. Hier steht, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Oder wenn wir etwas empfangen möchten, was unser Leben erleichtert, dass wir Erleichterung oder Linderung erfahren, um weiter einen egoistischen und ungehorsamen Lebensstil zu leben, dann sagt das Wort, werden wir nicht empfangen. Auch gerade bei dem Thema Heilung und Befreiung stellt es unser lieber Freund Derek sehr klar in seinem Buch über die Befreiung von dämonischen Mächten, dass der Herr gerne frei macht und befreit, wenn, oder dass er nicht befreit, wenn derjenige, der nach Befreiung sucht, lediglich Erleichterung sucht, um weiter nach seinen eigenen Plänen und seinen eigenen Willen unabhängig von Gott leben zu können. Also damit einfach nur das Leben halt leichter wird. Und das meint diese Schriftstelle, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist also ein weiterer Punkt zum Thema Empfangen. Mit welcher Motivation bitte ich um etwas? Und dass wir nicht unbedingt Dinge empfangen, um dann weiter unabhängig oder als, wie es der Matthias ausgedrückt hat, Individualist weiterleben zu können. Dass Erleichterung kommt. Ich lese das nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung, finde ich das sehr gut auch formuliert. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Das nochmal aus der NGÜ. Dann schauen wir eine Schriftstelle an im Johannes 16. Wir empfangen indem wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Und ich gehe davon aus, ich hoffe das sehr, dass wir damit hier in dieser Runde übereinstimmen, dass der Heilige Geist eine Person Gottes ist und dass wir den Heiligen Geist brauchen und dass der Heilige Geist derjenige ist, der all das uns gibt und wirkt in uns, was es braucht. Also ich hoffe, wir stimmen darin überein. Wir haben aus der Zeit des Gemeindebaus in den letzten Jahren auch Geschwister kennengelernt, aus Hintergründen oder Gemeindehintergründen, wo viel Misstrauen gegen den Heiligen Geist gelehrt wird oder gesät wird, wo man die Person des Heiligen Geistes deformiert und wo das offiziell oder auch unterschwellig tief in Leute eingepflanzt wurde. Heiliger Geist, schwierig, gefährlich, und Geistesgaben kommen alle aus der Hölle, weil die haben alle aufgehört, und wer heute in Sprachen betet, der hat es vom Teufel. Also ich gehe davon aus, dass wir da alle komplett damit übereinstimmen, dass Geistesgaben nicht aufgehört haben und dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass er eine absolut liebenswerte, höfliche, freundliche, reine, herrliche Person Gottes ist. Also das setze ich voraus. Sollte das bei dir nicht so sein, musst du Lehre hören über den Geist Gottes. Also vor Jahren hätte ich mir das nicht so vorstellen können, aber gerade in bestimmten Segmenten von Brüdergemeinden ist das immens, welcher Schaden in den Geschwistern angerichtet wird, wie tief das Misstrauen gegen den Geist Gottes gesät wird in die Herzen. Und wie es solchen Leuten schwerfällt, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Aber das Problem ist, von Gott so festgelegt, das lesen wir gleich, der Geist Gottes ist es, der uns all das gibt, was der Vater bereitet hat. Und wenn wir nicht mit ihm kooperieren, empfangen wir schlicht und ergreifend nicht, was der Herr für uns hat. Deshalb sind diese Geschwister so beraubt. Johannes 16, ab 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also Jesus sagt, dass der Heilige Geist Jesus und den Vater verherrlicht. Bedeutet, wir müssen mit ihm kooperieren. Das ist der Weg, wie der Reichtum des Vaters in unser Leben hineinkommt. Der Heilige Geist ist es, der uns lehrt, der uns in die Wahrheit leitet, der uns das Kommende verkündigt und der von dem, wie Jesus sagt, meinen nimmt. Der Heilige Geist ist der Paketdienst, ist der Logistiker. Der Vater hat alles bereit. Viel mehr, wie wir wagen zu glauben oder uns vorstellen können. Aber er ist es, der es uns austeilt. Und es wäre töricht, dem Austeiler nicht die Tür zu öffnen. Da gerate ich immer innerlich in Ekstase, weil das so, so finster ist, dass es Bereiche gibt im Leib Christi, wo der Geist Gottes hingestellt wird als jemand, der gefährlich ist. Das ist so abgrundtief böse, weil das ist unser tagtäglicher Ansprechpartner für alles. Er ist der zur Hilfe herbeigerufen, unser Beistand. Wir kennen all die Schriftstellen. Wenn wir jetzt diese Person, die unser Beistand ist, unser Helfer, unser Lehrer, der uns erinnert, was er Jesus gesagt hat, der von Jesus nimmt, der uns Gott verherrlicht, der uns Gott offenbart, wenn wir den an die Seite stellen, ja, was haben wir dann noch? Tote Religion. Wissen über Gott. Bestenfalls. Also, mit dem Heiligen Geist kooperieren ist Bedingung, um empfangen zu können. Und das gilt es zu lernen und zu vertiefen, darin reifer zu werden. Dann haben wir in der Apostelgeschichte noch ein paar Beispiele. Ich sehe gerade, dass das mit dem Zeitplan nicht funktioniert. Aber es muss irgendwie weitermachen. Ich lese mal Apostelgeschichte 18 ab 4. Es geht hier um die Gemeindegründung in Korinth. Apostelgeschichte 18, 4. Paulus, er unterredete sich aber in der Sinne an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Das ist ein kleiner Einschub, dass Brüder an seine Seite kamen, die Paulus mutiger werden ließen, das Ding aus dem Sack zu lassen, dass nur Jesus der Messias ist. Na, er hat die schon vorher, denke ich, über das Reich Gottes gelehrt, aber ich denke, mit dem Ding kam er raus, als Paulus und Silas und Timotheus kamen. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Lehre für uns, widerstehen oder lästern bringt uns in eine Position, wo wir nichts empfangen. Und Paulus verwendet hier keine Zeit, Widerstrebende doch nochmal zu überzeugen oder ihnen hinterherzugehen. Paulus zieht sofort den Strich, den Widerstrebenden und denen, die lästern, zu sagen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Der hat also von da ab nicht mehr in der Synagoge gelehrt, sondern in dem Haus von diesem Justus und hat dort die Gemeinde in Korinth gegründet. Das ist interessant. Widerstreben oder gar lästern hat die Leute, die Juden dort in eine Position gebracht, dass sie nichts mehr empfingen und das Werk des Herrn in einem anderen Haus an ihnen vorbeiging. Sehr ernst zu nehmen. Dann Kapitel 19, ab 8. Jetzt sind wir in Ephesus, Paulus seinen Dienst in Ephesus. Er ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten von dem Weg vor der Menge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Wir haben ja eine ähnliche Situation. Erstmal wird gelehrt, die Wahrheit des Reiches Gottes ausgebreitet, was einfach jede Person vor eine Entscheidung stellt. Das ist immer der Vorgang, der auch stattfinden muss. Wir lehren das, was das Wort Gottes sagt. Und wenn das mit Hilfe des Heiligen Geistes geschieht, wird es früher oder später zu einer Entscheidung führen für jeden, der es hört. Und hier war die Reaktion von einigen, dass sie sich verhärteten und ungehorsam blieben. Ich erinnere an heute früh, eine wesentliche Eigenschaft in den ganzen Bildern von Gemeinde war Gehorsam. Und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg. Auch hier trennte sich Paulus von diesen und sonderte die Jünger ab, sprich die Wahrheit angenommen hatten, die angenommen hatten, das ist der Weg, das ist das wahre Evangelium. Und das Ganze lief dann weiter in der Schule des Tyrannus. Und das dann 2 Jahre lang. Auch hier ungehorsam, Widerstreben oder Verhärtung. Das bedeutet, dass wir mit einem verhärteten Herzen oder mit Ungehorsam nicht empfangen. War der Samuel 6. Dieses Kapitel handelt davon, dass David die Bundeslade zurückbringen will. Und dann gab es ja diesen fürchterlichen Unfall. Die haben die Leute auf einen Ochsenkarren geladen. Die Ochsen gehen durch und ein Diener will die Bundeslade festhalten, stirbt sofort an Ort und Stelle. Das bringt den David in so großen Respekt, dass er das Ding erstmal bei dem Obed-Edom da ins Haus bringt. Das ist alles eine Geschichte für sich. Worauf ich hinaus will, ist, David trifft dann umfangreichste Vorbereitungen, wo diese Ehrerbietung und Ehrfurcht vor dem Herrn zum Ausdruck kommt, um die Bundeslade zurückzubringen und tanzt mit aller Kraft vor dem Herrn Und dann steht aber nur mit einem leinernen Ephod gegürtet. Also da tanzte im Schlupfer, auf Deutsch gesagt. Jörn, was machen wir denn da? Du hast es vorher gesehen, ne? Gut. Das ist mir so wichtig. Also ich spreche nicht davon, dass wir Menschen verehren, aber diese Ehrerbietung, die David hier in dem Ganzen hatte, das Ding, die Bundeslade zu holen, der erste Versuch war die Art und Weise, wie die Philister das Ding bewegt haben. Auf den Kornladen, Otzen davor und vorn. Und Gott hat gezeigt, so nicht. Und da ist einer sofort tot umgefallen, da der eigentlich hilfsbereit die Bundeslade festhalten wollte. Und dann hat David, glaube ich, mächtig nachgedacht, was da jetzt abging. Hat sich dann erkundigt, in dem Haus, wo die Bundeslade ist, was ist denn da jetzt losgegangen? Sind die jetzt schon alle tot oder leben die noch? Und dann trifft er Vorbereitung, besinnt sich, ja, wie will eigentlich das Gott in eine Bundeslade transportiert werden, nämlich, dass die Priester die auf die Schultern tragen. Die Gegenwart Gottes kommt, das war ihm so wichtig. Die Gegenwart Gottes, was er die Bundeslade verkörpert oder symbolisiert, das war ihm so wichtig. Und er tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Dann hat er alle paar Schritte in Opfer gebracht. Ich weiß nicht, wie weit der Weg war. Er hat ganze Tierherden geschlachtet. Das war es ihm wert, die Gegenwart Gottes zu haben. Also David war, denke ich, zutiefst erschüttert, was da beim ersten Mal passiert ist, dass dieser Knecht starb. Und wollte das unbedingt, dass es jetzt gut läuft. Und tanzte vor dem Herrn. Und ich glaube, er ist darin aufgegangen mit Leib und Seele. Und dann haben wir Vers 21, die Michal. Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater, oder besser gesagt, Vers vorher steht, das war ja Davids Antwort. Im Vers 20 steht, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat. Wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Als sie verspottete ihn, hat ihn dafür verachtet. Hat sich, wie wir jetzt im Neudeutsch sagen, fremd geschämt. Hat sich für David geschämt. Wie kann er das machen? Sich da entblößen wie ehrlose Leute als König, total peinlich. Also irgendwie ist mir es gerade wie, ich will gar nicht seine Frau sein. Hoffentlich kennt mich jetzt keiner, was da hier losgelassen hat. Und David sagt, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor dem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Es ist bezeichnend, dass die Michal die Reaktion hatte als Tochter von Saul. Saul war auch immer die Äußerlichkeiten ganz wichtig. Ehre mich doch vor dem Volk, obwohl er schon erfahren hatte, dass er das Königreich verloren hat. Und seine Tochter ist genauso. Vers 23 ist das, wo ich hin will. Sie hatte kein Kind. Sie blieb unfruchtbar. Hohn oder Spott oder Verachtung machen uns geistlich unfruchtbar. Hindert uns zu empfangen, hindert uns zu bekommen, was der Herr uns geben will. Also lass uns das nochmal zusammenfassen. Wie können wir vom Herrn empfangen? Wir hatten gesprochen über Glauben, und zwar Glauben, dass sein Wesen gut ist und dass er es gut meint. Wir müssen uns nicht so sehr vorstellen können, wie der Herr das tut. Wir müssen das nicht wissen. Wir brauchen auch dem Herrn dahingehend keinen Rat zu geben, weil er das weiß, weil er alles kann. Glauben. Voraussetzung zu empfangen, Vertrauen. Dem Herrn vertrauen. Und Vertrauen wird immer dann tragfähig und wir können immer dann testen, wie unser Vertrauen reicht, wenn andere Varianten nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht mehr den Plan B haben, dann zeigt sich unser Vertrauen. Das ist eine weitere Bedingung oder Voraussetzung, empfangen zu können. Dann hatten wir was von Gehorsam gehört und Ehrerbietung. Und es ist von enormer Bedeutung, wenn wir jemanden um Gebet bitten, egal um was es da geht, wenn wir Hilfe suchen bei Geschwistern, unseren Hausgruppenleiter, unseren Ältesten, sind auf irgendeiner Konferenz oder zu irgendeinem Seminar. Wenn wir irgendeine andere Person um Hilfe bitten, kannst du mal für mich beten, kannst du mir hier mal helfen, dass wir dieser Person mit der gegebenen Ehrerbietung und dem gegebenen Respekt entgegenkommen und nicht in der lässigen Haltung, ich hole mir mal noch schnell ein Ältestengebet ab, ich habe gerade noch 5 Minuten Zeit, bis ich dann los muss, kannst eigentlich klar noch mal beten. Das ist nicht die Haltung, wo wir etwas empfangen. Respekt den Dienern Gottes gegenüber. Haben wir viele Beispiele gesehen, ganz herausragend, auch wie die Leute Jesus begegneten, die Hilfe wollten. Und ich bin nicht sicher, ob der Aussätzige oder diese Frau, diese Syrophönizierin, ob die wussten, sie reden jetzt mit dem Sohn Gottes. Bin ich mir nicht sicher, ob sie das wussten. Jesus war ein Mensch und er konnte offensichtlich Dinge, die andere nicht konnten. Und da sind ein Haufen Leute rumgelaufen, die immunisiert waren und Krüppel waren, die jetzt gesund sind. Und das haben alle gesehen. Und deshalb wurde die Masse immer mehr, die zu Jesus kommen, weil das einfach alle gesehen haben. Und da war großer Respekt und Ehrerbietung. Dann haben wir was von Demut. Der Naaman stieg vom Pferd hinab in diese schlammische Brühe. Und zwar, weil es der Mann Gottes ausrichten ließ, dass es so läuft. Ich denke, manche Dinge haben wir vielleicht bisher nicht empfangen, weil uns das zu komisch war, zu blöd, unter unserer Würde, weil wir es besser wussten, möglicherweise. Demut, Unterordnung, Gehorsam. Hindernisse, die wir gesehen haben, dass wir nicht vom Herrn empfangen, widerstreben, lästern, Stolz, Ungehorsam, Zweifel. Und da meine ich nicht, dass wir vielleicht in uns reinhören und abtesten, also wenn ich jetzt für jemanden bete, der am Rollstuhl sitzt, habe ich jetzt den Glauben, dass der aufsteht. So was meine ich damit nicht. Ich meine bei Zweifel in Frage stellen, ob Gott gut ist. Damit fing das Ganze an im Garten Eden. Dem Feind ist es gelungen, das bei Adam und Eva in Frage zu stellen, ob denn seine Anweisung gut ist. Dass wir diese Zweifel den Krieg erklären, dass wir die aus unseren Herzen schaffen, aus unseren Herzen hinauswerfen. Und immer, wenn irgendein Gedanke aufkommt in uns, der das gute, vollkommene Wesen Gottes in Frage stellen will, sensen wir diesen Gedanken ab, radikal, mit der Motorsense drüber raus. Lassen wir nicht mehr Erfahrungen zu uns sprechen, die scheinbar beweisen, dass Gott doch nicht so gut ist. Lassen wir das nicht mehr zu, dass wir den Zweifel darüber mit Stumpf und Stiel ausrotten, dass das in uns steht wie ein Fels. Gott ist gut, hat mich erwählt und will mich segnen und wird mich beschenken und wird mir geben, worum ich ihn bitte. Wir wollten eigentlich heute Nachmittag noch Zeit dann haben, dass jeder von uns, der das will, mit Gott eine Zeit alleine nimmt, um Gott konkret sagen zu können, was er braucht. Gott um Dinge zu bitten und Gott zu sagen, was er erwartet. Wir haben in der Vorbereitung gebetet miteinander, haben uns mehrfach getroffen und das war so, glaube ich, dass das ein Gedanke war, den der Herr uns gegeben hat, dass wir dafür uns explizit mal Zeit nehmen und jeder kann alleine oder auch als Ehepaar zusammen, wie ihr das wollt, ganz gezielt vor Gott kommen und den Herrn um das bitten, was er sich wünscht. Und dem Herrn Erwartungen sagen, auch für diese Woche konkret. Was erwartest du? Was soll der Herr tun? Was möchtest du empfangen? Bittet, so wird euch gegeben. Das deutet auch darauf hin, dass wir da so gut wie es geht konkret sein sollen. In dem, was wir bitten, was wir uns wünschen.